die Vielfalt wirklich leben wollen.
Für die, die zum Tanz auffordern, statt nur zur Party einzuladen.
Für die, die sich Zündstoff zum Andersdenken wünschen.
Für die, die sich fragen, wie New Work in der Radiologie funktionieren kann.
Für die, die miteinander statt gegeneinander arbeiten wollen.
Für die, die die Zukunft der Radiologie gestalten wollen.
Für das ganze Radiversum.
Für dich.
Herzlich willkommen im Radiversum, dem Diversity-Podcast der Deutschen Röntgengesellschaft. Heute unterhalten meine Kollegin Barbara Wichtmann und ich uns wieder mit David Ruben-Thies, dem Geschäftsführer der Waldkliniken Eisenberg, über sein großes New Work-Experiment. Er erzählt uns, was ihn überhaupt dazu gebracht hat und was möglicherweise auch sein beruflicher Hintergrund als gelernter Krankenpfleger damit zu tun hat. Das und noch viel mehr gibt es jetzt auf die Ohren. Viel Spaß damit!
Ich würde sehr gerne nochmal darauf zurückkommen, wie Sie denn auf die Idee gekommen sind, ein solches Experiment zu wagen. Und Sie hatten natürlich jetzt schon Vera Starke auch einmal angesprochen. Mhm. Aber was hat Sie persönlich zu dem Thema New Work gebracht?
Also Vera hat mich dahin gebracht und die hat mir dann diesen komischen Namen an den Kopf geklatscht und hat dann irgendwie was gesagt von fokussierten Arbeiten und selbstorganisierte Teams und Partizipation und interdisziplinäre Zusammenarbeit. Und da gibt es ja noch ein paar mehr Überschriften, es waren jetzt nur ein paar einige. Und da habe ich gesagt, ja, das machen wir doch schon. Wir haben das halt nur anders genannt. Ne? So. Bei uns war es ne, so, wo wollen wir eigentlich in 10, in 20, in 30, in 40 Jahren stehen und was müssen wir jetzt konkret hier und heute tun, damit wir irgendwann richtig glücklich miteinander sind. Hm. Also wir haben das nur nicht New Work genannt. Ich glaube, das ist der einzige Unterschied. Aber ansonsten haben wir nahezu ungefähr alles gemacht, was Vera so wunderbar definiert hat und beschrieben hat.
Es war nicht so, dass Sie das Buch gelesen oder mitgeschrieben haben, dann gedacht haben, ah, das müssen wir jetzt auch mal machen, sondern nee, das hat nee, bei Ihnen genau schon viel früher angefangen.
Genau,
ja.
Viel früher, ja, glaube ich. Also ne, so vielleicht zu mir. Ich komme halt aus dieser klassischen systemischen Familientherapie für Organisationen. Also man nennt das OE oder wie auch immer. Ne? Also es gibt tausend Namen dafür. Mhm. So, und ich bin jetzt auch nicht der große Konzeptereiter-Fan. Es muss halt in das jeweilige Unternehmen passen. Aber woran ich zutiefst glaube, ist, dass die Experten im eigenen Unternehmen sitzen, dass man sie eigentlich nur gut strukturiert befragen muss und dann, wenn man sie fragt, ihnen auch verbindliche Antworten geben muss, zwingend. Und dass man einfach ein Stück weit mehr den Teams vertraut, dass die in der Lage sind, durchaus ihren Kram selber zu gut zu organisieren.
Absolut, der Vertrauen, ne? Ist ein großer Punkt da. Ja.
Absolut, du triffst es auf den Punkt. Das ist auch, wenn das gegeben ist, dass es ein ganz natürlicher Prozess ist, das zeigt es ja auch.
Mhm. Ja. Spielt denn da Ihnen auch so ein bisschen in die Hände, dass Sie selber ja ausgebildeter Krankenpfleger sind? Also haben Sie sozusagen das von der Basis ja irgendwann mal angefangen, da schon gemerkt, dass das muss doch irgendwie auch anders gehen? Oder spielt das eine Rolle bei Ihnen, dass Sie sich da in diese Richtung entwickelt haben?
Also ich glaube ja. Das hat mich sehr stark geprägt. Also ne, ich musste damals, 1989 habe ich meine Krankenpflegeausbildung begonnen, und da mussten wir damals doch, um überhaupt einen der ganz wenigen Ausbildungsplätze zu kriegen, vorher noch ein Jahr Praktikum machen und so weiter und so fort. Und das war geprägt, dass ich mit einer abgewetzten Zahnbürste irgendwelche Kotrabecken für irgendeine völlig bescheuerte Öse da irgendwie ausputzen durfte. Ne? So. Also ich habe, glaube ich, dieses patriarchalische Supersystem Krankenhaus ne, von der Pike auf kennengelernt und ehrlich gesagt, das habe ich schon immer angekotzt. Und ich habe mich gedacht, können wir das nicht irgendwie mal in schön machen? Und zwar vor allem für den wir diese ganze Veranstaltung da ja machen, nämlich für die Patienten, wir nennen sie in Eisenberg mittlerweile Gäste, aber für den machen wir doch den ganzen Betrieb da. Also, ne? Kann es denen nicht auch noch richtig gut gehen und können die dann nicht mehr rausgehen und sagen, oh wow, meine Erwartungen sind erheblich übertroffen worden. So, und wenn ich das für den kann, dann muss das doch mindestens genauso in Zeiten von Fachkräftemangel eben auch für Mitarbeitende gelten. Ne? So. Und ja, wie soll das aussehen? Und da hilft mir keine Unternehmensberatung dieser Welt. Und da kann ich auch rumvisionieren, was ich will. Es funktioniert nur mit den Menschen, die da vor Ort sind und tagtäglich ihren Spaß haben oder eben auch nicht. So.
Das ist sehr, sehr spannend. Da sind wir auch gerade schon bei einem total wichtigen Punkt. Sie haben gesagt, am Ende geht es ja um die Patienten. Da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Sie haben ja, ich habe ja schon erwähnt, Sie haben ja das Buch New Work in der Medizin gemeinsam auch mit Vera Starker geschrieben. Und wir haben das in unseren Podcast-Folgen zum Thema New Work auch schon ausführlich auseinandergenommen. Ja. Und da geht es ja um die verschiedenen Prinzipien von New Work in der Medizin. Und eines davon ist eben dieses Prinzip der Kooperation der Professionen. Und Sie sind da ja wirklich jetzt neue Wege gegangen. Und das ist mir, also ein Prinzip, das auch mir wirklich am Herzen liegt, gerade in der Radiologie. Wir kooperieren ständig mit anderen Professionen oder sollten das zumindest tun. Und wir würden natürlich gerne von Ihnen lernen, wie kann echte interprofessionelle Zusammenarbeit wirklich vorangetrieben werden und wie kann dann eben auch eine, sagen wir mal, echte Fehlerkultur gelebt werden, die wiederum dann unserem PatientInnen ja zugutekommt.
Ja, jetzt haben Sie mich auf meinem schwächsten Fuß erwischt, aber ich bin ja lieber ehrlich. Das ist tatsächlich die allergrößte Herausforderung, die wir zumindest in deutschen Kliniken tatsächlich haben. Diese interprofessionelle Zusammenarbeit, und das ist nach wie vor auch bei uns ein Thema. Ne? Mhm. Also selbstorganisierte Teams funktioniert in vielen Berufsgruppen in sich selbst, homogen, wie sie häufig sind in Kliniken, ne? Wunderbar. Aber sie dürfen Hierarchie und interdisziplinär und sonst wie übergreifend miteinander, dann wird's relativ komplex. Und ich glaube, da habe ich auch keine Antwort drauf. Da bin ich ganz ehrlich. Wir experimentieren an diesem Punkt viel rum. Beispiel, ne, nach jeder Schicht in der Pflege gibt es so ein kurzes Stand-up-Panel bei den Pflegefachkräften am Ende ihrer Schicht. Was war heute gut, was war nicht so gut, was muss verändert werden, wer kümmert sich darum und. Ne? Mhm. So, dazu sind alle Berufsgruppen eingeladen. Es gibt allerdings eine Berufsgruppe, die mit einer gewissen Form von Hartnäckigkeit noch nicht daran teilnehmen möchte. Die formale Ausrede ist ja, oder nicht Ausrede, Begründung, und insofern richtig, deswegen muss ich mich wirklich korrigieren und wertschätzend korrigieren. Klar, die stehen im OP, wie sollen die um 14.30 Uhr irgendwie mal kurz ein Skalpell und sonst was aus der Hand werfen, um dann in einer solchen Teambesprechung. Aber dann ist ja die Frage, wann müssen wir dann möglicherweise solche Teambesprechungen machen, dass tatsächlich eher diese interdisziplinäre tatsächlich gut möglich ist. Und es gibt ja Krankenhäuser, ne, Aschaffenburg, der Kollege und andere, die haben es ja tatsächlich schon oder haben sich auf einen guten Weg gemacht. Da sind wir in Eisenberg noch nicht. Ich glaube, wir sind bei Themen Selbstorganisation, bei fokussiertem Arbeiten, bei tausend anderen Punkten sehr, sehr, sehr weit. An diesem Punkt würde ich sagen, da haben wir noch eine ordentliche Marschroute zu gehen. Und nein, ich selbst habe noch keine Antwort, außer Träume und Wünsche, aber um die geht es ja heute nicht.
Klingt aber, als seien Sie auf dem absolut richtigen Weg und sind sich der Herausforderungen bewusst.
Das ist auch schon mal ein deutlicher Schritt weiter absolut. Als viele andere.
In einigen unserer letzten Podcast-Folgen haben wir uns recht intensiv auch mit dem Thema Shared Leadership in der Medizin auseinandergesetzt und dieses als eines der Zukunftsmodelle für mehr Diversität in der Medizin identifiziert. Das passt jetzt wiederum auch ganz gut zum Prinzip Hierarchie, hybride Führung. Wie stehen Sie zu diesem Prinzip und haben Sie vielleicht sogar solche Konzepte auch in Ihrer Klinik schon umgesetzt?
Also, wir haben sogar dazu per se die Voraussetzung geschaffen mit unserem eigenen Haustarifvertrag. Da sind ungefähr alle Lebens-, Arbeits-, sonst viele Modelle möglich. Ne? Mhm. Von Vereinbarkeit privaten, beruflichen, von ich teile mir den Job, auch in der Führung. Ich möchte aber lieber viel Geld verdienen und deswegen alleine sein. Everything is possible. Was das Nutzen dieser Modelle angeht, so erlebe ich noch eine verhältnismäßige Zurückhaltung, Vorsicht. Es ist, glaube ich, für viele immer noch so ein Wagnis, wie was, jetzt habe ich so viele Stunden auf meinem Lebensarbeitskonto und kann ich jetzt wirklich ein halbes Jahr bei vollbezahltem Lohn und Gehalt ins Sabbatical gehen und wer vertritt mich dann und bin ich dann als Mann oder Frau danach überhaupt noch so gewertschätzt als Führungskraft wie vorher auch oder als Mitarbeiter oder gelte ich dann als Loser? Ich glaube, das wird ein Herantasten sein und auch ein gewisser Prozess. Und ich glaube, den kann man auch nicht von oben herab hinregeln. Der entsteht dann halt irgendwann.
Ja, wirklich interessant. Also, dass die Konsequenzen am Ende eher bei den Mitarbeitenden dann liegen, dass die sich gar nicht so richtig sicher sind, ob das für ihr Standing dann so das Richtige ist. Das finde ich eine spannende Idee, aber das stimmt wahrscheinlich tatsächlich. Wir sind es einfach auch so gewohnt, ne?
Ja, genau. Es hat ja ganz viel mit der Mann mit Doppel-N, der fragt sich jetzt, schadet das meiner Karriere?
Ja.
Und Frau sollte sich im besten Falle genau dieselbe Frage stellen, stellt sich aber in der Regel eine völlig andere Frage, nämlich wie kriege ich irgendwie mein Kind und die Arbeit gebacken?
Genau.
Und stellt sich leider Gottes nicht die Frage, und was hat das mit meiner Karriere zu tun? Oder zumindest sehr, sehr selten. So, aber ne, so das, was wir da ermöglicht haben, dieser Raum ist da. Und was auch immer da in Wünschen da ist, ich glaube, so ist unsere Überzeugung in Eisenberg, dann machen wir das irgendwie möglich. Wird sich schon einen Weg finden. Und selbst wenn wir ihn im Tarifvertrag nicht bedacht haben sollten, dann werden wir einen anderen Weg finden. So. Aber
ja,
aber ich glaube, der Wunsch muss vom Betroffenen, von der Betroffenen selbst irgendwie ausgelöst werden, ne? Oder
ja.
von zwei Menschen, die sagen, hey, wir wollen uns diese Führungsrolle teilen, ne? Bestes Beispiel, Mandy Makler in Berlin, ne? So, die Sie sicherlich kennen. Tolle Gynäkologin, ne? Hat ein riesiges Frauenteam, und auch da werden ja ganz viele Rollen miteinander getauscht und ergänzt und erweitert und Doppelspitzen und. So,
genau.
Und ich, so, aber ich finde, irgendwie alles muss heutzutage möglich sein, ne? So, und das ist, glaube ich, die per se Haltung, die es gilt, da gut einzunehmen.
Was noch alles so möglich ist, das wird uns David Rubenthies in der nächsten Folge unseres Podcasts in 2 Wochen, wie immer, am Montag erzählen. Bis dahin wünschen wir euch eine tolle Zeit. Schickt dem Podcast gerne eine positive Bewertung, wenn er euch gefällt. Und meldet euch immer total gerne an diversity@drg.de für Fragen, Anregungen und natürlich auch konstruktive Kritik. Wir freuen uns drauf. Bis dann!